Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PAVA Jubiläumspodcasts. Mein Name ist Elisabeth Dalbianco und ich bin im Vorstandsteam und freue mich, dass ich heute eine ganz besondere Gästin zu Besuch habe. Wir sprechen heute über das Thema, das in Zeiten von Informationsflut, Meinungsblasen und Polarisierung wichtiger ist denn je. Und zwar faktenbasierte Klimakommunikation. Und die Frage, wie Kommunikation selbst zur Gestaltungskraft werden kann. Dazu begrüße ich eine Expertin, die beide Themen super verbindet. Tina Deutsch, Mitbegründerin und Vorständin des Kontextinstituts für Klimafragen. Herzlich willkommen, Tina.
Danke für die Einladung.
Ich werde dich jetzt kurz vorstellen, damit unsere Hörerinnen und PAVA-Mitglieder wissen, mit wem sie es zu tun haben. Tina Deutsch ist Mitbegründerin und Vorständin des Kontextinstituts. Sie ist Strategin und Kommunikationsexpertin. Du hast viel Berufserfahrung auch schon mit anderen Unternehmen. Vielleicht kannst du uns da später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und du versuchst mit deinem Team bei Kontext, dich dafür einzusetzen, komplexe Themen einzuordnen, Zusammenhänge sichtbar zu machen und Debatten zu versachlichen. Besonders dann, wenn sie emotional und politisch aufgeladen sind. Das Kontextinstitut versteht sich als unabhängige Denk- und Dialogplattform. Es liefert Analysen, Hintergrundwissen und Einordnung zu zentralen Zukunftsfragen. Von Klima und Energie über Wirtschaft bis Politik. Und will damit einen Beitrag leisten zu einer informierten, verantwortungsvollen öffentlichen Kommunikation. Herzlich willkommen nochmal, Tina. Ich glaube, das ist perfekt bei unserem PAVA-Podcast heute. Kannst du uns vielleicht erzählen, was dich zum Thema faktenbasierte Kommunikation gebracht hat?
Voll gerne. Danke für die schöne Intro. Mich begleitet das Thema Kommunikation wirklich schon seit ungefähr 20 Jahren. Zuerst 10 Jahre in Corporates, dann innerhalb meines eigenen Startups, Unternehmens und jetzt seit 2 Jahren im Think Tank-Umfeld, im Bereich Gemeinnützigkeit, im Bereich gesellschaftlicher Wandel, das ist ja wieder eine ganz andere Perspektive auf das Thema Kommunikation. Aber am Ende geht es immer darum, wie man Transformation gestaltet, wie man Menschen dazu bekommt, anders über Themen nachzudenken oder Themen anders zu sehen, anders zu framen, andere Geschichten zu hören, die das Thema anders aufladen und am Ende dann andere Handlungen zu motivieren. Und egal, ob das im Unternehmen ist oder in der Gesellschaft ist, es sind eigentlich meistens die gleichen Muster.
Und Kommunikation und wie die Kommunikation stattfindet, ist essentiell, richtig?
Ist extrem essentiell. Ich glaube ja, am Ende des Tages ist Kommunikation sehr oft übersehen als das Handwerkzeug, das am Ende des Tages Entscheidungen herbeiführt. Also oft berufen sich Menschen auf eben Fakten, Analysen oder ja andere Werkzeuge, aber darüber nachzudenken, wie man etwas transportiert, wann, an wen, in welchem Ton, aber auch mit welchen Geschichten. Du hast gesagt, faktenbasierte Kommunikation, das stimmt einerseits und andererseits musst du es gleichzeitig immer einbetten, diese Fakten, in etwas, wo Menschen den Eindruck haben, ja, das hat was mit mir zu tun. Und Fakten reichen da dann eben oft doch nicht. Aber was unser Anliegen ist, ist sehr stark zu sagen, erstens gehen wir von der destruktiven Kommunikation und vor allem Emotionen weg, berufen uns auf die Fakten und dann laden wir sie konstruktiv wieder auf, sodass man die Chance hat, in die Handlung zu gehen.
Vor allem in Zeiten, wo Dinge aus dem Kontext genommen werden und auch quasi emotional sehr aufgeladen sind. Wie schließt ihr diese Lücke? Was macht ihr konkret sozusagen in diesem Fall bei euch beim Kontextinstitut?
Das ist ja aktuell extrem schwierig in Zeiten der Polarisierung und gerade auch natürlich in der Medien- und auch Social-Media-Landschaft, die Brücke zu schlagen, auf der einen Seite zwischen Aufmerksamkeit und Relevanz erreichen und erzielen und Klicks bekommen und zitiert werden und andererseits aber nicht das Spiel der höchsten Provokation mitzuspielen. Und manche würden behaupten, das geht nicht. Also du kannst nicht nicht provozieren und trotzdem Aufmerksamkeit bekommen. Du kannst nicht nicht Feindbilder kreieren und trotzdem Aufmerksamkeit bekommen. Ich bin ziemlich überzeugt, es geht schon, aber es ist sehr anstrengend und es ist es ist eine Kunst, sich zu überlegen, erstens, was sind die Fakten, was sind auch die Nuancen, aber dann nicht sich zu verlieren in der Komplexität der Nuancen, wo Menschen abspringen, sondern das in einer Simplifizierung und vielleicht mit Humor oder einem speziellen Engel rauszubringen, mit vielleicht einer neuen Geschichte, einem Framing, das spannend ist, aber nicht jemanden anderen schlecht macht. Und das geht, aber es ist ein bisschen komplizierter als einfach die schnelle Headline, die vielleicht jemanden basht oder etwas durch den Saft zieht. Das geht einfacher, braucht weniger Ressourcen. Also man muss da schon sehr gefinkelt sein.
Das ist ein spannendes Stichwort, weil ich denke mir gerade in Zeiten wie diesen, wo viele Leute auch vielleicht auch schon aufgegeben haben oder dieses permanente Negative nicht mehr hören können, wie erreicht sie die vielen Leute, weil es einfach so ein essentielles Thema ist, also gesellschaftlich relevant und unsere Zukunft. Also wie kann man Leute, die vielen Leute für Klimakommunikation und auch sachliche Klimakommunikation begeistern? Wie macht sie das? Wie springt bei euch dann der Funke über?
Also am Ende geht es eigentlich immer darum, was die Menschen bewegt. Und wenn man das sehr genau weiß und sich damit beschäftigt und nicht versucht, mit Krampf das eigene Thema wem draufzudrücken, sondern zu sagen, was geht dir gerade im Kopf rum, was sind die Dinge, die dich umtreiben, und dann dein Thema auch damit zu verknüpfen, vor allem, das ist recht einfach, wenn es automatisch verknüpfbar ist. Also bei Klima ist das relativ simpel. Klima spielt eigentlich überall eine Rolle, ob das die Wirtschaft ist, ob das unsere Sicherheit ist, ob das die Demokratie ist und der Erhalt der Demokratie. Klima spielt da überall mit rein. Du kannst das eigentlich gar nicht wegdenken. Aber statt dass wir kommen und sagen, aber Klima ist doch wichtig, nehmen wir das, was Menschen umtreibt, echt ernst, hören zu und sagen, okay, wenn wir sicherheitspolitisch, geopolitisch unabhängig sein wollen, dann wäre es doch der erste Schritt, beispielsweise die Erneuerbaren auszubauen und nicht mehr von autokratischen Regimes und dem vermeintlich russischen billigen Gas abhängig zu sein. Das heißt, du musst auf das Thema eingehen, das bewegt, da die Brücke bilden, und dann darf es natürlich auch nicht gelogen sein. Also es muss schon auch einfach passen, und da machen wir im Hintergrund ganz viel Analysen und Datenarbeit und überlegen uns, okay, kann man das herleiten? Kann man beweisen, dass zum Beispiel Investments in die grüne Transformation wirklich neue Arbeitsplätze bringen? Schauen wir uns das doch mal an. Und wenn du dafür die Datenbasis hast und dann auch dort andockst, wo gerade das Interesse ist, und dann im besten Fall auch noch mit Anekdoten, mit Geschichten, mit lebenden Beispielen arbeitest und nicht immer von irgendwelchen globalen Konferenzen redest oder von irgendwelchen Statistiken redest, sondern von dem, was gerade wirklich bewegt, dann hat das echt Chance. Und so wie du gesagt hast, also aus meiner Perspektive, ich kann das nur von mir selber sagen, wir alle lechzen doch nach irgendwelchen konstruktiven Gesprächen. Also wenn ich im Fernsehen noch eine Pro- und Kontra-Diskussion sehe, wo sich die Gegenseiten zerfleischen, und am Ende denke ich mir, na super, jetzt bin ich aber nicht klüger als vorher. Was hat das gebracht? Jetzt fühle ich mich noch verlorener. Beide Seiten werfen aggressiv irgendwelche Argumente in den Raum, die alle recht klug klingen irgendwie, aber keine Ahnung. Da fühlt man sich ja nachher total alleingelassen. Und wir haben zum Beispiel experimentiert mit einem Format, wo wir so eine Pro- und Kontra-Diskussion gemacht haben. Aber beide Seiten hatten den expliziten Auftrag, immer in den Argumenten der anderen eine Brücke zu finden, die sie schlagen können, und dann explizit darauf einzugehen. Wo kann ich mitgehen? Und das hat die Dynamik völlig geändert von diesem Gespräch. Und das war extrem schön. Also es gibt manchmal so kleine Tweaks, die echt was auslösen.
Es ist schön, auch dann die Erfolge zu sehen, richtig?
Voll schön. Ja. Und wenn in dem Fall ein Publikum auf einen zugestürmt kommt und sagt, wann können wir das wiederholen und wo macht sie das sonst noch? Das ist echt schön. Und ich glaube eben, das ist so wie PolitikerInnen, die immer sagen, ja, wir machen eine Meinungsumfrage und dann schauen wir, wofür gibt's die Mehrheiten, und dann ist das unsere Position. Finde ich eine fragwürdige Herangehensweise an Politik und genauso in der Kommunikation. Was ist das, was du vermitteln möchtest, woran du glaubst, was richtig ist? Und dann kannst du dir überlegen, wie kommuniziere ich das? Nicht, ich warte mal, was die Leute hören wollen. Das ist ja A, unauthentisch, und zweitens bringst du dich in der Sache auch nicht weiter. Also es gibt ja gerade zum Beispiel im Klimabereich, es gibt ja wissenschaftliche Fakten. Es ist ja klar, was wir machen müssen. Aber es ist auch klar, dass die Klimakommunikation in den letzten Jahrzehnten vieles falsch gemacht hat. Und da können wir jetzt draus lernen.
Und was können wir jetzt zum Beispiel konkret lernen?
Naja, In den letzten Jahrzehnten ist verständlicherweise, und ich möchte das auch immer wieder sagen, weil mir es wichtig ist, auch im Nachhinein ist man immer klüger. Und jetzt zu sagen, na, die haben alle falsch kommuniziert, ist halt sehr einfach. Aber ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass wenn man immer öfter, immer dringlicher sagt, wir haben ein Riesenproblem, dann werden irgendwann die Leute einfach die Ohren zumachen, weil sie es nicht mehr hören können. Und das ist einfach menschlich. Das ist dieser Fight-Flight-Freeze-Modus, in den man reingeht und sagt, okay, ist so, zu komplex, zu groß, was soll ich schon beitragen? Und dann blende ich es lieber aus und schaue ein bisschen Netflix. Und es ist total menschlich. Und wenn ich aber, also das schöne Wort, englische Wort wäre jetzt Agency, also wenn ich Menschen dazu anleite, in die Selbstbestimmtheit und in einen Modus zu kommen, wo sie das Gefühl haben, ich kann was beitragen, das ist nicht verloren und da gibt's auch ein Zukunftsbild, auf das wir zusteuern können, das gut ist, das besser ist als jetzt, dann ist es ja irgendwie self-evident, dass ich da hinarbeiten möchte. Aber nur durch dieses Panikmachen gelingt's nicht und im Change Management sagt man ja so schön, es braucht immer die Dringlichkeit auf der einen Seite und andererseits eben die positive Vision oder den Pull-Effekt. Wohin will ich eigentlich? Und nur das eine oder das andere bringt zu nichts. Es ist auch umgekehrt. Also wenn ich nur sage, es wird so toll, wenn wir jetzt ein bisschen mehr für den Klimaschutz machen, ohne die Dringlichkeit im Hintergrund, die Menschen sind träge und wollen am liebsten nichts unmittelbar verändern. Das heißt, du brauchst ein bisschen diesen Antrieb auch und das ist auch gut, aber eben nicht alleine.
Und der Antrieb plus die richtige Kommunikation kann ja dann einiges bewirken. Was habt ihr denn jetzt schon, ist jetzt fast 2 Jahre, oder?
20 Monate.
20 Monate, fast 2 Jahre.
Fast 2 Jahre.
Seit der Gründung. Was sind denn die größten Erfolge, die ihr da jetzt schon in den letzten 2 Jahren auf die Beine gestellt habt? Worauf seid ihr oder worauf bist du besonders stolz?
Ja, also wir haben gelauncht im Jänner 2024, das war ja das Superwahljahr. Und da haben wirklich viele Menschen gefragt, ob wir wahnsinnig sind, weil das ein Jahr war, wo das Klimathema schon am absteigenden Ast war, von der Aufmerksamkeitsspanne, weil einfach andere Themen sehr präsent waren, Kriege, große Konflikte, geopolitische Sicherheitsthemen, internationale Themen, die uns da einfach auch mitziehen und es war einfach klar, jetzt kommen die EU-Wahlen, dann kommen die Nationalratswahlen, Klima wird wenig Rolle spielen. Das ist vielleicht nicht das beste Jahr, um einen neuen Klima-Think-Tank zu launchen. Und ich würde sagen, im Nachhinein kann man sagen, das war völlig falsch, weil das Thema extrem gut angekommen ist. Also wir sind jetzt nach 20 Monaten bei um die 7 Millionen Euro Werbewert. Also einfach die Klicks, die Zitate, die Medien, wo wir untergekommen sind, zeigt, dass extrem viel Aufmerksamkeit da ist, aber eben, wenn du die Themen verknüpfst mit dem, was gerade relevant ist. Und ich glaube, darauf bin ich und sind wir am meisten stolz, dass wir es geschafft haben, immer zu antizipieren, was ist gerade relevant, worüber machen sich Menschen Gedanken, auch worüber macht sich in unserem Fall das politische System Gedanken. Also beispielsweise, du siehst ja, okay, jetzt ist eine Nationalratswahl, jetzt sind Regierungsverhandlungen. Wir hören schon aus allen unseren Netzwerken, das Thema Sparen wird ein Thema werden. Naja, es ist logisch, sich dann zu überlegen, wie kann ich das Thema Klima mit dem Thema Sparen so verbinden, dass es nicht ist, naja, den Klimaschutz können wir uns dann erst leisten, wenn wir gespart haben, sondern ganz umgekehrt, wie kann Klimaschutz im besten Fall beitragen dazu, noch mehr zu sparen, noch besser zu sparen. Und dann kannst du 2 Fliegen auf eine Klappe erreichen. Und da sich sehr gefinkelt zu überlegen, wo gibt es Win-Win-Situationen, die allen helfen, wo man eigentlich fast nichts dagegen haben kann. Das ist meistens ein Prozess, wo man auch mit vielen ins Gespräch gehen muss, der ein bisschen länger dauert, aber dann viel zielführender ist.
Und bei euch ist auch das Timing, glaube ich, eine relevante Konstante, richtig? Also ich habe das Gefühl, ihr seid immer on point. Also ihr müsst sehr viel im Hintergrund schon recherchieren, vorarbeiten, um dann mehr oder weniger in dem Moment eure Analysen und eure Arbeit ready zu haben. Wie stelle ich mir diesen Berufsalltag vor? Also es ist ähnlich wie in einem, ich weiß nicht, Newsroom, right?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das treibt wahrscheinlich alle KommunikatorInnen um, wie viel meiner Zeit und meiner Ressourcen verwende ich aktiv und wie viel verwende ich reaktiv. Wie viel gehe ich ein auf das, was passiert und wie aktiv möchte ich auch steuern, worüber gesprochen wird. Und natürlich kann man sagen, na, da schaue ich einfach mal, was außen passiert und dann entscheide ich das spontan, oder man macht das sehr bewusst. Wir machen das sehr bewusst und wir sagen, wir wollen tendenziell eher 70% steuern und 30% reagieren. Das ändert sich manchmal und wir haben ja dann immer wieder eine Jahres- und Quartalsstrategie. Also wir sind sehr taktisch und strategisch in unserer Vorgehensweise und überlegen uns das gut, weil du hättest natürlich die Möglichkeit, täglich auf 1000 Sachen zu reagieren. Und gerade wenn du wie wir dann dir schon einen Namen gemacht hast für Einordnung, Klarheit schaffen, Transparenz schaffen, auch Anspruchstelle zu sein für Medien, die nachfragen, könnt ihr da eine Stellung beziehen? Dann kannst du den ganzen Tag nur noch Stellung beziehen. Und dann kommst du aber nicht mehr dazu zu sagen, ja, aber was ist eigentlich das große Narrativ, das wir glauben, dass diese Kommunikation gerade braucht? Weil das braucht Vorbereitung, das braucht viel Investment. Meistens machen wir auch Analysen, wo wir Subauftragnehmer haben, wo man Förderungen einreicht, das sind große Projekte. Und da muss man sehr genau am Radar haben, was wird relevant sein. Und ich glaube, oft im Kommunikationsbereich kann es passieren, dass man so sich mit sich selbst im Kreis ein bisschen dreht und sich überlegt, was wäre mir jetzt wichtig und nicht mehr so stark mit den Stakeholdern und dem Ökosystem in Kontakt ist. Und ich glaube, das ist für uns enorm wichtig. Wir sind konstant in Ministerien, wir sind konstant mit UnternehmensvertreterInnen im Gespräch. Wir wissen einfach, was alle EntscheiderInnen umtreibt. Und wir haben da inzwischen auch recht offene Türen überall hin. Und das heißt, wir hören einfach, worüber gesprochen wird, was jetzt gerade so ein Window of Opportunity ist, wo vielleicht sich was aufmacht, wo vielleicht eine Möglichkeit ist, zwischen sonst sehr verhärmten Seiten irgendwie einen Konsens herzustellen, wenn nur der richtige Nudge kommt. Und da gehen wir dann sehr gezielt rein.
Großartig. Wenn du jetzt die Fähigkeiten oder wenn du dein Team anschaust und wir eine Parallele ziehen mit der Kommunikationsbranche, was sind denn da die Fähigkeiten, die man braucht als Kommunikator?
Ich würde sagen, erstens natürlich ändern sich die auch mit den Zeiten, in denen man gerade agiert, aber ich würde sagen, erstens dieses sehr, sehr feine Gespür für das, was zwischen den Zeilen ist und für Motivationen und natürlich Sprache und der Wille zuzuhören und verstehen zu wollen und nicht gleich in Kästchen zu schieben. Und wenn man so kommunizieren möchte wie wir, nämlich eben brückenbauend, zwar Transparenz schaffend und schon auf Dinge sehr klar hinweisend, die man auch sagen muss, aber nie auf eine Art und Weise, wo man jemanden in ein böses Eck stellt, sondern immer mit dem Ziel, zu konstruktiver Handlung zu führen. Dann kannst du das nur schaffen, indem du klar und verbindlich bist, aber immer auch sagst, ich versuche zumindest zu verstehen, woher kommt der oder die. Und ich meine, ich bin sicher, dass das jeder kennt, dass man irgendwie so gerade in solchen in Kommunikationsjobs oder bei uns in einem Think Tank, dass man dann so Feindmedien abonniert, um zu sehen, was die schreiben. Und wir haben wirklich intern ganz viel darüber gesprochen. Wir nennen das nicht so und wir versuchen so auch nicht zu denken. Das ist keine Feindbeobachtung. Das ist ein Beobachten des kommunikativen Spektrums und auch der verschiedenen Meinungen. Und wir versuchen bei jeder Meinung zumindest zu verstehen, wo die herkommen kann. Natürlich gibt es auch total destruktive Kommunikation und die muss man auch ansprechen. Und dann aber zu versuchen zu verstehen, was ist die Grundmotivation, was sind da vielleicht auch einfach für Interessen, die auch legitim sind, die versucht werden zu verteidigen und wie kann man die wieder transparent machen und versuchen, eine Lösung zu finden, anstatt so zu tun, als gäbe es die nicht. Also es ist, glaube ich, ein sehr feines Hinhören und ein sehr feines ein Willenssein, Motivationen zu verstehen und darauf einzugehen. Ja.
Und Verbindungen zu schaffen.
Ja. Wir nennen das, wir haben inzwischen sogar im Sommer publiziert, wir nennen das Common Ground, also wirklich Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Zugängen, Wertevorstellungen, inhaltlichen Überzeugungen und haben einen Common Ground Check veröffentlicht, wo wir versuchen, uns selbst und auch anderen, die daran Interesse haben, aufzuzeigen, was sind die Faktoren, die dabei helfen, eben Common Ground zu erzeugen und was sind aber auch Risiken, die man berücksichtigen muss. Also immer nur nett zu sein und zu versuchen, den anderen zu verstehen, das ist zwar schön, aber das kann natürlich auch ausgenutzt werden und da muss man sehr klar sein.
Eindeutig. Ich glaube, es ist überall sozusagen, wo viel Licht ist, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass Schatten kommt. Ja. Wir haben jetzt ganz viel sozusagen über faktenbasierte Kommunikation gesprochen. Wie nützt ihr Kommunikation als Gestaltungskraft? Willst du vielleicht ein bisschen über eure Arbeit noch im Konkreten, weil du hast vorher auch über einen Diskurs erzählt. Wie kann Kommunikation zur Gestaltungskraft wie in eurem Fall werden?
Für mich ist Kommunikation immer etwas relativ Simples einerseits und was sehr Komplexes andererseits. Also auf der einen Seite, glaube ich, wenn man sich an ein paar Grundsätze hält, und ich finde, der Allerwichtigste ist, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und es bringt nichts, um den heißen Brei zu reden. Da würde ich sagen, habe ich so und haben wir ein paar Grundsätze, an die wir uns sehr stark halten. Das ist eigentlich sehr simpel. Weil wenn man einfach nicht lügt und wenn man einfach Dinge aufzeigt und wenn man dabei immer konstruktiv ist und so weiter, dann hat man da schon sehr simple Prinzipien. Und auf der anderen Seite ist Kommunikation, finde ich, so eine Art, wenn man sich vorstellt, so ein Event, und das möchte man enorm gut machen, dann glauben manche Leute, man muss einfach 2, 3 Speaker einladen und dann muss man sagen, und jetzt kommt der nächste Speaker und dann kommt der Speaker und dann kommt die nächste Speakerin und dann war's das. Und am Ende, das Allerwichtigste ist ja die Dramaturgie, das Staging, dass du einen roten Faden und eine Geschichte herstellst und eine Geschichte erzählst, die einen Spannungsbogen aufbaut, die mitreißt und wo man das Gefühl hat, okay, ich verstehe, wo die hinwollen oder vielleicht verstehe ich es gar nicht auf der kognitiven Ebene, aber ich fühle das gerade oder ich werde mitgerissen. Und ich glaube, genauso wie man das bei einem 2-3-stündigen Event machen sollte, damit das wirklich toll ist, muss ich das eigentlich auch bei einer Gesamtkommunikationsstrategie machen. Was wollen wir denn 2026 transportieren? Was soll denn am Ende des Jahres hängen bleiben? Wie werden wir das merken? Und wie kann ich diesen Spannungsbogen aufbauen, der vielleicht total zufällig wirkt, aber überhaupt nicht zufällig ist? Und da spielen ganz viele Bits and Pieces rein und da ist sehr wenig dem Zufall überlassen. Und wenn du sagst, okay, wir haben 2, 3 Hauptthemen und Erzählungen und in die soll alles rein, dann kann es sein, dass eine Erzählung ist Wohlstand, und keine Erzählung, Mobilität. Und dann kommt ein Riesenthema rund um Mobilität. Dann kann ich es entweder nicht aufgreifen, weil es nicht reinpasst, oder ich kann es aufgreifen unter dem Rahmen von Wohlstand und sagen, was trägt die Transformation der Mobilität, was trägt die Mobilitätswende dazu bei, dass es uns allen in Österreich besser gehen wird? Warum erhöht das unseren Wohlstand? Also ich muss sehr fokussiert sein, klar wissen, was ist meine Dramaturgie, was ist meine Geschichte, was ist mein Erzählbogen und entweder bei manchen Themen dann die Finger weglassen oder sie in diesen Erzählbogen quasi mit rein steuern, damit das Ganze irgendwo auf einer Metaebene Sinn macht. Und ich glaube, niemandem wird dann klar sein, was war jetzt die Kontextdramaturgie 2026 und das soll es auch gar nicht sein. Aber im besten Fall bleibt irgendwie ein Gefühl von Kohärenz hängen und von ja, das hat irgendwie Sinn und hängt irgendwie zusammen und das ist stimmig.
Wenn du jetzt so quasi jetzt über eure Ziele und eure Strategien gesprochen hast, wie messt ihr euren Impact jetzt aus der Kommunikation, aus eurer Arbeit? Kannst du uns da was ein bisschen erzählen?
Ja, das ist natürlich bei der Arbeit, die wir machen, sehr schwierig. Wir haben uns ganz viel damit auseinandergesetzt und auch mit internationalen ähnlichen Instituten, Thinktanks, Organisationen gesprochen. Und am Ende des Tages ist natürlich der Impact, den wir zeugen wollen, ist mutige politische Veränderung. Das heißt, Gesetze, die verabschiedet werden, Entscheidungen, die getroffen werden, die uns in Österreich und Europa in Richtung Klimaneutralität bringen. So, jetzt kannst du nicht launchen und nach einem Jahr sagen, na klar, diese 17 Gesetze wurden jetzt wegen Kontext verabschiedet. Also erstens ist der Zeithorizont viel zu kurz und zweitens kannst du meistens die direkte Korrelation nicht beweisen oder feststellen. Das heißt, wenn du sagst, wir sind 20 Monate alt und wie wissen wir, ob wir einen Impact haben? Wir machen zwei Dinge. Erstens, dass wir Impact herleiten über Output Measurement. Das heißt, dass wir ganz klar einfach sagen, ja, wie oft wurden wir zitiert? Wie oft waren wir auf Titelseiten? Wie oft sind wir eingeladen worden zu den größten Veranstaltungen, Podien des Landes und so weiter? Weil natürlich ist das ein Proxy für Impact. Also wenn du auf der Titelseite einer der größten Zeitungen bist oder im ORF, in Primetime, im Pro und Contra oder im Zentrum oder im Gespräch sitzt, dann heißt das, irgendjemand findet, deine Stimme ist wichtig. Und das kannst du natürlich als Herleitung nehmen. Dieses längerfristige, quasi, wir haben politischen Impact erzeugt, kannst du, glaube ich, erst nach 3-4 Jahren wirklich beweisen oder ableiten. Und auch da kannst du nur sagen, das sind Dinge, die wir gefordert haben oder wo wir dafür eingestanden sind, wo wir sehr vehement dran waren, wo wir auch in den Räumen gesessen sind, wo Entscheidungen getroffen wurden. Ob das in irgendwelchen Committees war oder wo wir die richtigen Gespräche geführt haben. Und das hat geführt zu, aber natürlich waren es nicht nur wir. Und das, was wir auch machen, ist, es gibt etwas, das nennt sich Outcome Harvesting. Da kannst du für vor allem Vorhaben, wo du am Anfang noch gar nicht so richtig weißt, wie du Impact haben wirst können, versuchen, möglichst ergebnisoffen alles mitzutracken, sehr, sehr bewusst aufzuschreiben, wo auch immer du irgendein positives Feedback bekommst oder etwas bemerkst, was offensichtlich geklappt hat. Also das kann sein, dass zum Beispiel du auf einem Podium sitzt und dann sitzt da eine andere Panelistin, die extrem bekannt ist, eine, weiß nicht, Ministerin oder ein Unternehmens-CEO und der sagt, naja, also wir haben uns das von Kontext ja sehr genau angeschaut und ist inzwischen Teil unserer Unternehmensstrategie geworden. Dann schreiben wir das Zitat genauso auf, intern. Das dient nur uns intern. Und inzwischen haben wir eine Liste von hunderten Zeilen von solchen E-Mail-Feedbacks, öffentlichen Feedbacks, Zitaten über uns von jemanden, wo Leute einfach sagen, jetzt haben mir schon 5 Leute eure Studie weitergeleitet, jetzt muss ich mir das wirklich anschauen. Sowas schreiben wir auf und dann versuchen wir Muster zu erkennen, weil wenn du dann mal 100 solche Rückmeldungen hast, fällt dir auf, naja, vor allem das scheint genau irgendwas auszulösen bei Leuten. Also vor allem, wenn wir kritische Studien machen oder vor allem, wenn wir im Fernsehen sitzen, kriegen wir immer sehr viel Rückmeldungen. Und dann siehst du langsam, okay, wo ist die größte Aufmerksamkeit, welche Inhalte ziehen am meisten, was von dem, was wir machen, führt auch wirklich zu Handlung. Und dann kannst du sagen, wir steuern unsere Ressourcen mehr in die Richtung, weil das offensichtlich den größten Impact hat. Genau.
Da hilft dir deine Erfahrung von den letzten 10 Jahren oder wie viele Jahre du schon Unternehmerin bist. Du warst ja vorher corporate-mäßig unterwegs und hast dich dann selbstständig gemacht. Vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen, wie dich das geprägt hat, auch.
Sehr gerne. Ich glaube, es gibt sehr viele Parallelen. Ich bin eingestiegen im Großkonzern vor knapp 20 Jahren in einer sehr internationalen Rolle im Change Management. Und mein erster Führungsjob mit 26, das ist schon lang her, war die Leitung der Kommunikation und Change Management der Babak PSK, die von einem amerikanischen Fonds gekauft wurde. Und das war 3 Monate vor Lehman Brothers, dass ich diesen Job übernommen habe. Und da war quasi noch damals die Ausrichtung, wir werden zu einer paneuropäischen großen Bank mit Headquarters in Vienna. Und dann kam Lehman und dann war alles ganz anders. Und eigentlich meine ersten 2-3 Jahre wirklich im Kommunikationsgeschäft waren geprägt von wirklich harter Krisenkommunikation. Und auch da habe ich gelernt, erstens, Stakeholder-Management ist alles. Also immer zu wissen, wer denkt gerade an was, wo sind welche Interessen, wie kannst du die kombinieren, zusammenbringen. Und zweitens, je mehr du Unwahrheiten sagst, desto komplizierter wird es, desto weniger hast du eine Chance, wirklich am Ende durchzudringen, wenn du einfach sehr schnell, sehr authentisch offenlegst, worum es geht, was die Probleme sind, wo man hinschauen muss und das schaffst zu kombinieren mit irgendeinem positiven Engel, wie wir da wieder rauskommen, dann gehen die Leute auch mit. Und das ist in den schlimmsten Krisen oft sogar noch mehr so, weil ja alle spüren, okay, wir müssen jetzt wirklich was tun, es ist jetzt geht uns Eingemachte. Das ist bei so gefühlt abstrakten Krisen, wie für uns viele die Klimakrise in Österreich noch ist, für viele andere ja nicht mehr, oft schwieriger, weil es sich weiter weg anfühlt. Und da ist dann wieder die Herausforderung, wie machst du diese Krise unmittelbarer spürbar, ohne aber zu überfordern. Das heißt, du hast immer die Frage eben der Dringlichkeit, wie mache ich die spürbar, aber nicht zu viel und verbinde sie wieder mit etwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch was tun und das kann auch besser werden.
Es ist ganz klar in der Kommunikation euer Auftrag sozusagen dieser positive Outlook, richtig? Also
voll.
Was jemand beitragen kann, dass wir alle was beitragen können, ohne in diese Ohnmacht zu verfallen. Ja?
Ja, und gleichzeitig auch nicht verklärt zu sein. Also es ist halt, ich finde, das ist ein extremer Balanceakt, weil zum Beispiel könnte man jetzt sagen, ja, wir haben jetzt schon genug Negatives gehört und jetzt nehmen wir uns zur Aufgabe, einfach nur die Best Practices von Österreich vor den Vorhang zu heben und die Unternehmen, die schon Gutes machen, vor den Vorhang zu heben und, weiß nicht, Preise zu verteilen für grünes Unternehmertum und so. Und das kann man tun, aber das sehen wir nicht so als unsere Aufgabe, sondern eher zu sagen, es gibt Vorreiter, das hat einen Grund. Warum sehen die das als Competitive Advantage? Warum machen die das? Warum ist das vielleicht für Employer Branding sogar recht gescheit? Warum, was macht das anders für sie? Was ist in deren DNA vielleicht anders, dass sie in der Lage sind, diese globale Herausforderung als Chance zu begreifen? Und welche Rahmenbedingungen bräuchte es, damit auch alle das so begreifen können? Und wo sind Rahmenbedingungen vielleicht auch fairerweise nicht so, dass das alle können, weil vielleicht gibt es zwar die Argumentation, die richtig und faktisch herleitbar ist, dass eine Ökologisierung der Wirtschaft langfristig, volkswirtschaftlich für uns alle gut ist, abgesehen vom wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen. Aber trotzdem ist es für viele Branchen und Unternehmen kurzfristig betriebswirtschaftlich verdammt schwierig. Das ist ja etwas, das kann man ruhig auch akzeptieren als Wahrheit und dann sagen, ja, aber was müsste passieren, damit das nicht so ist, damit dieser Gap geschlossen wird. Und dann muss man schon auch ehrlich sein und hinweisen darauf, dass es halt auch Player gibt, die sehr bewusst versuchen zu verhindern, dass sich was verändert. Und da sehen wir es jetzt auch nicht als unsere Rolle, auf Einzelplayer hinzubashen, aber durchaus aufzuzeigen, dass da viele Nuancen sind und dass es gut ist, wenn wir Rahmenbedingungen gestalten, die es allen einfacher werden, zu Vorreitern zu werden.
Auch da die Frage sozusagen, wie macht man das sichtbar? Also wie würdest du sagen, kann jeder Einzelne angehen, um sich da mehr zu informieren und auch quasi das stückchenweise zu übernehmen? Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt richtig formuliert habe, aber ich weiß nicht, ob du
weißt, was ich meine. Ja, nein, verstehe ich voll. Ich glaube, viele denken beim Thema Nachhaltigkeit und Klima und Ökologisierung sehr stark an diesen Fußabdruck. Wie kann ich noch Wasser sparen oder weniger mit dem Dieselauto fahren oder wie auch immer. Und das ist verständlich und auch das hat historische Gründe und kommt nicht von irgendwo her, aber am Ende glaube ich sowohl bei, vor allem bei Einzelpersonen, und auch bei Unternehmen wäre es nicht schlecht, vielmehr den Handabdruck im Blick zu haben. Der Handabdruck ist ein sehr gutes Konzept, wo man sich überlegt, ja okay, auf der einen Seite kann ich selber an mir einsparen oder schauen, wie kann ich mein Verhalten ändern und weniger CO2 ausstoßen. Aber noch viel spannender in vielen Fällen, vor allem bei denjenigen, die selbst gar nicht so einen großen Fußabdruck haben, CO2-Fußabdruck, ist die Frage, was kann ich beitragen aktiv, um dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaft in die richtige Richtung gehen? Wie kann ich zum Beispiel einfach eine E-Mail an die Bürgermeisterin schreiben und sagen, mir ist das Thema enorm wichtig und ich verstehe nicht, warum wir da nicht mehr tun? Das hat vielleicht einen viel größeren Effekt, als mir zu überlegen, ob ich jetzt das Trockenshampoo kaufe oder ein anderes. Das geht auch nicht darum, also Handabdruck und Fußabdruck gegeneinander auszuspielen. Es geht nur darum, den Fokus ein bisschen zu shiften und zu sagen, lassen wir uns nicht reintreiben in diese Ohnmacht der, was muss ich jetzt noch tun, damit ich der perfekte Mensch im Nachhaltigkeitsbereich bin, sondern eher, wie können wir unser System so umgestalten, dass es uns allen viel leichter fällt, dass wir nicht die ganze Zeit diese Schuld fühlen müssen, sondern dass alle das Gefühl haben, das flutscht. Und dafür braucht es die Rahmenbedingungen und dafür kann man einstehen und dafür kann man seine Stimme einsetzen.
Hast schon ein schönes Schlusswort. Wenn du jetzt dann noch überlegst, quasi, was würdest du unseren Hörerinnen gerne mitgeben, gerade in der Kommunikation, Klimakommunikation, was würdest du dir von der Kommunikationsbranche wünschen? Wie können wir euer Anliegen, wie können wir unser aller Anliegen für eine bessere Zukunft, wie können wir das unterstützen? Was braucht's?
Ich glaube, momentan haben wir eine riesige Gefahr und nicht nur im Klimabereich, sondern in ganz vielen Bereichen, wo viele Dinge schon erarbeitet, erkämpft wurden in den letzten Jahren, die uns auf den richtigen Weg gebracht haben. Und aufgrund der globalen Entwicklungen und mancher sehr fragwürdiger Regimes geht jetzt vieles wieder in eine andere Richtung. Und da, wo ich die größte Gefahr eigentlich sehe, ist der vorauseilende Gehorsam, zu antizipieren, dass ja jetzt das Thema nicht mehr so wichtig ist oder sogar bald jemand vielleicht an der Macht sein wird, irgendwo, dem das ein Dorn im Auge ist und deswegen sage ich lieber nichts. Und stattdessen zu sagen, ich gehe nicht ins Greenhushing, der neue Begriff nach dem Unternehmen, die sogar sich einsetzen, aber lieber nicht drüber reden, weil sonst werden sie negativ beäugt von irgendwelchen Kundinnen oder MitarbeiterInnen, die gerade Klima als triggernd empfinden. Dass man sagt, nein, ich verstecke nicht, dass ich mich einsetze für das, was einfach richtig ist, aber ich nehme zur Kenntnis, dass wir nicht an Menschen vorbei kommunizieren dürfen. Und dass es wichtig ist zu verstehen, was sind gerade die echten Bedürfnisse und wie kann ich die mit dem Thema Ökologisierung so verbinden, dass alle den Eindruck haben, das ist eine Win-Win-Situation. Und dafür dann auch einzustehen. Also am Thema dranbleiben und gleichzeitig es so aufziehen und so dafür einstehen, dass alle das Gefühl haben, das ist ja kein Einparteienthema oder irgendein grünen Thema oder das Thema von irgendeinem Think Tank, sondern das ist so wie Frieden und Demokratie etwas, das uns alle angeht und das uns alle schaden wird, wenn wir nicht weitere Schritte vorausgehen. Und deswegen, ja, dranbleiben und konstruktiv spinnen, würde ich sagen.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst, Tina. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, ich hätte noch ungefähr 50 Fragen. Aber es ist mal der Anfang heute. Viel Erfolg weiterhin mit dem Kontextinstitut und deinen anderen Unternehmen.
Vielen Dank.
Und danke fürs Kommen.
Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Danke.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.